Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Anastasia Rohn. Guten Morgen. So etwas hat die EU-Kommission noch nie erlebt. Der Europäische Gerichtshof hat Zwangszahlungen an Polen verhängt, die Regierung weigert sich aber zu zahlen. Diese Woche läuft die allerletzte Zahlungsfrist ab. Wie Brüssel das Geld eintreiben will, darum geht es gleich bei uns in der Sendung Europa heute. Und wie reagiert Polens Regierung auf diese Strafzahlungen? Darüber sprechen wir mit unserem Korrespondenten aus Warschau. Außerdem grün und trotzdem für Atomstrom. Finnlands Ökopartei findet, das geht. Über zwei Zahlungsaufforderungen zanken sich die EU und die polnische Regierung. Die eine verschickte die EU-Kommission am 3. Januar. Dafür läuft heute die Frist ab. Dabei geht es um den Braunkohletagebau in Turow. Der Europäische Gerichtshof hat Polen zu Strafzahlungen verurteilt, weil die Regierung den umstrittenen Tagebau noch nicht geschlossen hat. Der Tagebau liegt an der Grenze zu Tschechien und Sachsen. Erst Mitte des Monats haben Umweltschützerinnen und Umweltschützer aus Tschechien, Deutschland und auch Polen gegen den Weiterbetrieb demonstriert. Das ist der eine Schauplatz. Im anderen Fall geht es um die Justizreform der konservativen PiS-Regierung. Die Reform hat einen langjährigen Streit über die Rechtsstaatlichkeit Polens ausgelöst. Auch hier hat der Europäische Gerichtshof Polen verurteilt. Die Begründung? Der Landesjustizrat sei nicht mehr ausreichend unabhängig von Parlament und Regierung. Auch diese Strafzahlung hat Polen noch nicht beglichen. Und was passiert jetzt? Antworten gibt es von unserem Korrespondenten Peter Kapern.
Im Streit mit Polen betritt die Europäische Union Neuland.
In the past we have never had a case whereby a fine imposed by the Court of Justice on a member state would not be paid.
Das haben wir noch nie zuvor gehabt, dass ein Mitgliedstaat eine Geldstrafe, die ihm vom Europäischen Gerichtshof auferlegt worden ist, nicht bezahlt, berichtet Kommissionssprecher Balázs Ujvári. Im Falle Polens dreht es sich gleich um zwei Geldstrafen. Im vergangenen September war die polnische Regierung zu einer Zahlung von 500.000 Euro täglich verdonnert worden, weil sie sich weigerte, ein Urteil der Luxemburger Richter zur sofortigen Schließung des Braunkohletagebaus Turów an der Grenze zu Tschechien umzusetzen. Die Regierung in Prag hatte geklagt, weil der Tagebau tschechischen Kommunen das Wasser abgräbt. Einen Monat später, im Oktober, verurteilte der EuGH Polen dann zur Zahlung von 1 Million Euro täglich, weil sich das Land weigerte, ein anderes Urteil des Europäischen Gerichtshofs umzusetzen, nämlich die Anordnung, die Disziplinarkammer für Richter in Polen aufzulösen, mit der die polnische Regierung die Justiz an die politische Kandare nimmt. Macht also 1,5 Millionen Euro pro Tag. Und Warschau zahlt nicht. Aber die EU wäre nicht die EU, wenn sie nicht genau für so einen Fall ein ebenso kompliziertes wie unfehlbares Verfahren zum Eintreiben der Strafgelder hätte.
One day more, one day less. There is an inevitability.
Ob es nun einen oder zwei Tage länger dauert, es ist völlig unvermeidlich, dass die Geldstrafe im Haushalt der EU landet, versichert Erik Mamea, der Chefsprecher der Kommission. Und so funktioniert Brüssel in Kassel. Wenn das betreffende Land nicht freiwillig zahlt, dann verschickt die Kommission eine Zahlungsaufforderung. Das ist in beiden Fällen bereits geschehen. Und das, obwohl die polnische Regierung noch versucht hatte, die EU-Kommission zumindest im Fall des Urteils zur Richterdisziplinarkammer vom Versand der Zahlungsaufforderung abzuhalten. Ein Brief kam an in Brüssel mit Verweis darauf, dass Polen die Disziplinarkammer abschaffen werde. Man arbeite bereits daran. Doch die Brüsseler Behörde kannte keine Nachsicht.
The measures so far adopted by the Polish authorities had already been brought to the attention of the Vice President of the Court and deemed as insufficient.
Alles, was die polnische Regierung bislang in Sachen Disziplinarkammer unternommen habe, habe sie auch schon den Richtern in Luxemburg mitgeteilt, so Kommissionssprecher Christian Wiegand, und schon denen habe das nicht ausgereicht. Also gingen die Zahlungsaufforderungen in die Post. Vom Moment der Ankunft der Briefe in Warschau angerechnet, hat Polen 45 Tage Zeit, das Geld zu überweisen. Passiert das nicht, schickt die Kommission einen Erinnerungsbrief mit einer weiteren Frist von 15 Tagen. Überweist das zu Geldstrafe verdonnerte Land dann immer noch nicht, dann übernimmt die Haushaltsabteilung der EU-Kommission die Federführung beim Inkasso, erläutert Balázs Ujvary.
So once we get to the stage whereby the second deadline expired, our budget department takes over.
Die Haushälter schauen sich die nächsten Zahlungen an, die von Brüssel Richtung Warschau fließen sollen. Da wird dann ein geeigneter Posten ausgesucht, von dem das Geld abgezogen werden kann. Ist der gefunden, erhält Warschau nochmal einen Brief mit einer 10-tägigen Frist. Verstreicht auch die, behält Brüssel die Strafgelder ein. Inkasso beendet. Allerdings, eine Zahlungsaufforderung umfasst immer die Geldstrafen, die innerhalb eines Monats angefallen sind. Das heißt also, das gesamte Inkasso-Ritual wiederholt sich alle 4 Wochen, bis sich Polen rechtskonform verhält. 45 Millionen Euro verliert Polen also monatlich, weil die Regierung Urteile aus Luxemburg nicht anerkennt. Und trotzdem sind das nur Peanuts. Denn schon bald wird die Kommission das Rechtsstaatsverfahren gegen Polen starten. Dann drohen weitere Geldstrafen. Den dicksten Brocken allerdings macht der Corona-Wiederaufbaufonds aus. 36 Milliarden stehen dem Land eigentlich zu. Doch Brüssel blockiert die Auszahlung, weil in Polen die Unabhängigkeit der Justiz nicht mehr gewährleistet ist.
Das war der Beitrag von unserem Brüssel-Korrespondenten Peter Kapern über das Inkasso-Verfahren der EU. Er hat uns vorgerechnet, was da auf die polnische Regierung zukommt. Und zugehört hat Jan Palukat, Korrespondent in Warschau. Mit ihm sprechen wir jetzt über die Reaktionen aus Polen. Herr Palukat, wie reagiert die polnische Regierung auf die Zahlungsaufforderung?
Also man hat hier von Anbeginn nach diesem Urteil bezüglich des Braunkohletagebaus Turów zum Beispiel klargestellt, dass man das auf keinen Fall akzeptiert und auf keinen Fall zahlen will. Das hat sich bis dato auch nicht geändert und ich habe auch keinen Überlegen hier gehört, ob man vielleicht doch zahlen will. Also das kommt nicht in Frage. Und was dies Zurückhalten, wie wir gerade gehört haben, der Gelder aus dem Wiederaufbaufonds betrifft, da sieht man den Rechtsbruch eher auf der Brüsseler Seite. Auch rechtliche Mittel gegen die Kommission einzureichen. Also hier gibt es keine Anzeichen, keine Brücke, um aus diesem Konflikt irgendwie rückwärts wieder herauszukommen. Im Gegenteil, Hinterbänkler hier der PiS-Fraktion haben auch schon mal eine Verschärfung ins Spiel gebracht, zum Beispiel eine Totalblockade von EU-Entscheidungen. Oder auch die Variante, dass Polen seine Mitgliedsbeiträge in die EU zurückhält, die das Land erstmal zahlt, bevor es dann allerdings deutlich mehr Geld aus Brüssel normalerweise zurückbekommt.
Und was sind denn die Argumente der Regierung? Also warum will sie nicht zahlen?
Also die Argumente sind etwas unterschiedlich, wenn man sich die Frage Rechtsstaat und die Frage Kohletagebau dort an der Grenze zu Deutschland und zu Tschechien anschaut. Bezüglich des Tagebaus geht es eher um die Inhalte. Man hält dieses Urteil für eine Zumutung, da an diesem Tagebau ja ein wichtiges Kraftwerk steckt, das 5-7%, je nach Saison, der Energieversorgung, der Stromversorgung hier in Polen gewährleistet. Und auch Fachleute sagen, dass man so einen Tagebau rein technisch nicht so einfach abschalten kann. Also insofern wird das hier tatsächlich auch über die Politik hinaus als ein der Sache nach eher abwegiges Urteil gesehen, wobei natürlich eine andere Frage ist, wie es so weit überhaupt kommen konnte in dem Rechtsstaat mit Tschechien, der dahinter steht. Bei der Frage Rechtsstaat argumentiert die polnische Seite stärker juristisch, sagt nämlich, dass die EU hier ihre Kompetenzen überschreitet, indem sie eingreift in das Rechtssystem von Staaten, damit selbst eben vertragsbrüchig ist. Und man hat ja inzwischen hier einige Urteile des hiesigen Verfassungsgerichts im Rücken, die diese Position zu stärken scheinen. Was die ganze Sache natürlich noch komplizierter macht, ist, dass das Verfassungsgericht selbst ja Gegenstand von Debatten darüber ist, ob es überhaupt noch unabhängig urteilen kann. Also die Sache ist ziemlich verfahren, gerade in diesem Bereich Rechtsstaat. Und Umfragen zeigen übrigens, dass interessanterweise viele Leute eher die Strafen wegen Turów hier für etwas halten, was Polen nicht zahlen sollte. Beim Rechtsstaat ist die Meinung hier in Polen bei den Leuten, die man in Umfragen hört, nicht so eindeutig.
Mhm. Und wir haben es auch gerade im Beitrag gehört, sollte die polnische Regierung der Zahlungsaufforderung nicht nachkommen, würde das bedeuten, dass die EU Fördermittel Polen verweigern kann. An welchen Stellen würde das Geld denn konkret fehlen? Kann sich Polen diesen Streit überhaupt leisten?
Es ist ja anscheinend noch nicht ganz klar, wo jetzt erstmal die ersten Tranchen dieser Strafgelder dann möglicherweise abgezogen werden. Betrifft es die Landwirte, die ja sehr viel Geld hier in Polen aus Brüssel bekommen? Betrifft es die Strukturhilfen, was dann eher in die Kommunen fließt? Experten hier weisen darauf hin, dass am Ende der Bürger erstmal gar nichts merkt, weil sozusagen der polnische Staat der Garant dieser Projekte ist, die dort mit EU-Mitteln finanziert werden sollen, also sozusagen einspringen müsste erstmal, natürlich mit Steuermitteln. Summe des Ganzen, das ist ja eben im Beitrag schon angeklungen, inzwischen sind wir bei einem dreistelligen Millionen-Euro-Betrag angekommen, ist noch relativ gering im Verhältnis zu dem dreistelligen Milliardenbetrag, den Polen in den nächsten Jahren eigentlich an EU-Finanzmitteln zu erwarten hat, wobei natürlich es sich dann doch läppert und auch weitere Verfahren anhängig sind, also möglicherweise weitere Strafen hinzukommen können. Ich entdecke hier eher eine gewisse Nervosität eben bei diesen großen Summen aus dem Wiederaufbaufonds, die momentan noch zurückgehalten werden und dann tatsächlich, auch das haben wir eben im Beitrag schon gehört, das ist dann natürlich, glaube ich, der Punkt, wo sich die Frage, kann Polen sich das leisten, nochmal neu stellt, wenn tatsächlich dieser Mechanismus greift, der ja besagt, dass bei bestimmten Zweifeln bezüglich der Rechtsstaatlichkeit die Gelder aus Brüssel ganz gestoppt werden können. Da haben wir dann Mitte Februar einen interessanten Gerichtstermin beim Europäischen Gerichtshof, wo nochmal geprüft wird, ob dieser Mechanismus okay ist. Aber es scheint ja so zu sein, dass die Kommission das wirklich vorbereitet, diesen Mechanismus zu greifen. Wir haben das noch am Rande vor ein paar Wochen allerdings auch hier gehört vom Notenbankchef, dass Polen durchaus auch ganz ohne EU-Hilfen auskommen kann. Die Wirtschaft ist stark und vor allen Dingen sei man am Kreditmarkt, habe man eine hohe Bonität und könne sich das Geld notfalls auch leihen. Das jedenfalls die Aussagen vor ein paar Wochen des Notenbankchefs.
Sie haben auch gerade Umfragen erwähnt. Wie wird denn in Polen die Zahlungsverweigerung abseits der Politik, also in der Bevölkerung, diskutiert?
Also es gibt ja eine Menge von Problemen hier, mit denen sich die Menschen rumschlagen. Viele kämpfen mit der hohen Inflation hier im Land. Es gab die Krise um Migration, jetzt den Konflikt mit Russland. Also ich habe nicht den Eindruck, dass dieser Dauerkonflikt mit Brüssel, der ja auch total kompliziert ist, jetzt das große Thema ist, das die Menschen zuallererst umtreibt. Bei den politisch Interessierteren kommt es sehr, sehr stark, wie bei fast allen Themen hier, darauf an, wo jemand politisch steht. Die Opposition hält diese ganzen Streitigkeiten für völlig unnötig. Man sieht hier Polen ohne Not herausmanövriert quasi aus der EU. Was die Anhänger der Regierungspartei betrifft und die Darstellung regierungsnaher Medien, die hier inzwischen eine starke Stellung haben, wird das Ganze so dargestellt, dass das alles nur Brüssels Schuld sei, eben Kompetenzüberschreitungen. Man wolle hier eine Regierung, die nicht genehm sei, sabotieren. Das ist eine Rhetorik, die es vielleicht auch mal in Großbritannien gab, wo man immer wieder hört, dass alles Gute von der Regierung kommt, alles Schlechte, aktuell die Inflation, aus Brüssel kommt. Interessanterweise schlägt sich das noch nicht nieder in den weiterhin sehr guten Zustimmungswerten zur EU-Mitgliedschaft, 80, teilweise 90%. Ich habe aber ein bisschen den Verdacht, dass das ein bisschen so ist wie mit der Kirchenzugehörigkeit. Im Zweifel kreuzt man ja an, aber die Zweifel wachsen. Das hören wir auch immer wieder, wenn wir mit Leuten sprechen. Ist das denn überhaupt noch die EU, der wir beigetreten sind? Also das ist eine Dynamik, die sich auch in den nächsten Jahren noch entfalten kann, wenn Polen in einigen Jahren möglicherweise Nettozahler wird, denn darauf deutet vieles hin, dann wird sich die Frage der Zugehörigkeit vielleicht noch neu stellen und einige erwähnte Hardliner hier haben jetzt auch schon artikuliert, dass dann vielleicht mal ein Referendum über die EU-Mitgliedschaft fällig sei.
Und letzte Frage, kurze Antwort bitte. Was bedeutet denn der Streit zwischen Warschau und Brüssel für die Zusammenarbeit auf der europäischen Ebene? Also jetzt kommt es ja gerade auf Einigkeit mit der EU an, angesichts der politischen, außenpolitischen Krisen, zum Beispiel Grenze Belarus und der Ukraine-Konflikt.
Also Polen, das geht bei diesen Schlagzeilen unter, arbeitet sehr gut mit in vielen Bereichen. Das sagen alle, die beteiligt sind und schätzt eigentlich auch die Mitgliedschaft. Gerade jetzt im Konflikt mit Russland, Thema Waffenlieferungen in die Ukraine, da will man sich eng abstimmen mit den EU-Partnern, bevor man entscheidet. Bei Handelsfragen arbeitet man mit. Also die angedrohte Totalblockade ist bislang nicht eingetreten.
Vielen Dank, Jan Palukat, für die Information aus Warschau zum Streit mit der EU und den verhängten Strafzahlungen. Das Comeback der Atomkraft. Finnland hat es vor wenigen Wochen erlebt. Dort ging an der Westküste das Atomkraftwerk Olkiluoto 3 an den Start. Damit hat Finnland einen historischen Marker gesetzt, denn der Neubau ist europaweit der erste seit 2007. Drei weitere neue Reaktoren sind in der EU im Bau. Einer in Frankreich, zwei in der Slowakei. In Finnland soll der Reaktor bei voller Auslastung ungefähr 14% des gesamten finnischen Strombedarfs decken. Das Projekt war zwar umstritten, am Ende haben es aber auch die Grünen im Land unterstützt. Die Ökopartei ist nicht gegen, sondern für die Atomkraft. Selbst die sonst eher kritische Jugendpartei hat den Kurs unterstützt. Unsere Korrespondentin Sophie Donges über Atomstrom und die grüne Jugend in Finnland.
Nur drei Frauen und ein Mann sind beim Treffen der grünen Jugend im Büro in Helsinki dabei. Corona-bedingt werden die anderen Parteifreunde per Video zugeschaltet. Peppi Seppela ist die Vorsitzende der Jugendorganisation und spricht mit ihren Parteifreunden über Energiepolitik. Genau ihr Thema. Sie studiert Energiewissenschaft und auf der Internetseite der jungen Lokalpolitikerin beschreibt sie sich selbst so. Ich war schon immer besorgt über das Klima und mein Wunsch, den Klimawandel zu bekämpfen, hat meine Studienwahl, Jobs und Parteiwahl bestimmt. Was sie damit meint, sie, die Vorsitzende der Grünen Jugend, befürwortet Atomstrom. In Finnland ist man der Meinung, dass es wichtig ist, CO2-neutralen Strom zu produzieren, damit die Industrie ihre Emissionen verringern kann. Wenn man sich auf saubere Energie konzentriert, verursacht die Nutzung weniger Emissionen. In Deutschland wiederum wollte man diesen Weg nicht gehen, sondern hat eher auf Gas und Kohle gesetzt. Die Deutschen sind wohl der Meinung, dass die Reduzierung von fossilen Brennstoffen nicht so eine hohe Priorität hat. Die Grünen sind in Finnland Teil einer 5-Parteien-Koalition um Ministerpräsidentin Sanna Marin. Für die Regierung gehört Atomkraft zum Energiemix dazu. Zumindest so lange, bis sie vollständig von erneuerbaren Energiequellen abgelöst werden kann. Nur so könne das ehrgeizige Ziel Klimaneutralität bis 2035 erreicht werden. Während Deutschland abschaltet, schaltet Finnland ein. Der neue Atommeiler Olkiluoto ist gerade ans Netz gegangen, nur wenige Autostunden von Helsinki entfernt. Ja, viele Grünen haben sich gefreut, dass es nun losgeht und es gab auch wenig Proteste. Mehrheitlich hörte man positive Kommentare, im Sinne gut, dass es vorangeht. Es hat lange gedauert, das Projekt abzuschließen. Rückhalt gibt es auch in der finnischen Bevölkerung. Noch nie sei die Zustimmung in Bezug auf Atomenergie höher gewesen, so kürzlich eine Studie des Wirtschaftsverbands Energie. Demnach wünschen sich rund die Hälfte der Finninnen und Finnen sogar mehr davon. Vor einigen Jahrzehnten sah das noch ganz anders aus. Auch bei den Grünen war die Haltung damals eine andere. Sie haben wegen Meinungsverschiedenheiten über Atomenergie schon zweimal eine Regierungskoalition verlassen, zuletzt erst 2014. Jetzt, 8 Jahre später, findet die Vorsitzende der Grünen Jugendorganisation Peppi Seppela lobende Worte für das finnische Endlager, das in 2 Jahren in Betrieb gehen soll. In Finnland ist das Atommüllproblem gelöst. Wir haben nun das Endlager, wo wir ihn lagern können. Die Sicherheitsklassifizierung ist dort sehr streng. Ich habe das Endlager besucht, es befindet sich in einem Felsen und der Atommüll kann dort für tausende Jahre liegen, ohne dass er sich irgendwo hinbewegt. Das Wichtigste derzeit sei, von fossilen Brennstoffen Abstand zu nehmen. Über alles andere könne man sich danach Gedanken machen.
Die grüne Jugend in Finnland befürwortet den Atomstrom. Ein Bericht von Sophie Donges. Und das war's auch schon mit unserer Sendung Europa heute. Ich bin Anastasia Rohn. Danke fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.